folgende Situation vor. Du bist ein militärischer Leiter, irgendwie ein Offizier von einer grossen Armee. Du stehst vor einer befestigten Stadt. Die Stadt hat unglaublich dicke Mauern. Sie hat bewaffnete Soldaten. Sie ist strategisch perfekt gelegen und gilt als uneinnehmbar. Du brauchst einen sehr gescheiten Plan, um die Stadt einzunehmen. Und jetzt, in die Situation, in der du am Plan schmieden bist, und wo du dir am Überlegen bist, kommt Gott und sagt zu dir, lauf 7 Tage lang, jeden Tag, einmal um die Stadt herum. Lass dabei die Trompete blasen, aber red kein Wort. Am 7. Tag sollst du 7-mal um die Stadt laufen, dann schreien dir so laut ihr könnt und die Mauern werden einstürzen. Das ist nicht irgendwie ein Kriegsplan, den du hier überkommst, sondern eigentlich ein Vertrauenstest von Gott. Und Joshua und das ganze Volk machen es genau so und erleben die Macht von Gott. Es wäre jetzt spannend von euch zu hören, was das vorhin mit euch gemacht hat. Als Jonas und ich uns die Idee gefasst haben, wir machen das, haben wir das gewissen Leuten erzählt. Die einen waren halb begeistert, gefunden, hey, super, mal das erleben. Und andere haben gesagt, spinnst du eigentlich? Bis die Leute ihre Mäntel gefunden haben, bis die darum umgelaufen sind. Das ist doch sowas von sinnlos. Und darum haben wir gefunden, machen wir es gerade extra. Mal eine Frage, wer hat das heute Morgen sinnlos gefunden? Soll doch mal die Hand aufhaben. Und seid ganz ehrlich. Jetzt gibt es ganz wenige, die ehrlich sind. Wer hat das einen genialen Plan gefunden heute? Das sollte man jeden Sonntag machen. Ihr wisst, dass ihr mit mir nicht spassen dürft bei solchen Sachen. Danke für die, die ehrlich waren. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das jeden Sonntag machen würden, wir würden die Leute verlieren, weil es ist so etwas Sinnloses. Wieso sollen wir das machen? Ihr habt es nicht ganz richtig gemacht. Es ist nämlich während dem Laufen ein bisschen miteinander geredet worden. Das hat das Ganze ein bisschen einfacher gemacht. Stellt euch vor, ihr hättet das Mucksmäuschen still machen sollen. Ihr hättet nicht miteinander austauschen können. Das ist so eine coole Idee. Oder hey, ein fertiger Blödsinn, was wir jetzt hier machen müssen. Sondern es ist Mucksmäuschen still. Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen provozieren. Dass auch wir uns die Frage stellen, vertraue ich Gott so sehr, dass ich ihm auch dann gehorsam bin, wenn er von mir etwas verlangt, was unvorstellbar und eigentlich idiotisch ist. Wie wir es am letzten Sonntag gehört haben, und Jonas hat es vorhin schon gesagt, Israel hat gerade den Jordan überquert. Ein Problem haben sie gelöst, auf eine geniale Art. Wie cool wäre das, wenn es bei Jericho genau gleich ging? Sie würden mit dem Bundesladen daherkommen und zack, die Stadt, die wäre weg. Aber nein, Gott verlangt etwas Angst von ihnen. Sie haben also eine friedliche Überquerung von dem Jordan erlebt, ein grosses Wunder. Und jetzt stehen sie vor dem nächsten Problem. Die Eroberung von der befestigten Stadt Jericho. Vom militärischen Standpunkt her gesehen, ist es eigentlich eine aussichtslose Situation gewesen, dann zumal. Doch für Gott ist die Stadt überhaupt kein Problem gewesen. Er hat eigentlich schon alles vorbereitet, was es braucht, damit sie die Stadt einnehmen können. Während sich das Volk also noch freut an ihrem krassen Erlebnis von dieser Überquerung, der trockenen Überquerung von diesem Jordan, ist Joshua schon mit dem nächsten Hindernis konfrontiert und beschäftigt. Die Stadt Jericho. Wir lesen in Joshua Kapitel 6, Vers 1. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Verschlossene Mauern bedeuten nicht verschlossene Möglichkeiten für Gott. Und das ist so das Wichtigste, was wir aus dieser Geschichte rausnehmen müssen. Gott hat noch lange unglaublich viele Möglichkeiten, auch wenn wir es als verschlossen und als nicht möglich halten. Wir wollen ein bisschen miteinander anschauen, um was für eine Stadt hat sich denn hier eigentlich gehandelt. Jericho geht mir davon aus, dass die älteste Stadt der Welt ist. Die Stadt liegt auf ca. 250 Meter unter Meer, also ziemlich tief. Sie ist etwa 20 Kilometer vom Totenmeer entfernt, wo noch tiefer liegt. Das ist auch der Grund, warum das Totenmeer keinen Abfluss hat, sondern nur Einfluss. Ihr seht es auf dieser Karte, Jericho ein bisschen nördlicher vom Totenmeer. Jericho liegt in der Jordan-Ebene. Und wer schon mal in Israel war, der weiss, die Jordan-Ebene ist unglaublich fruchtbar. Es ist bei einer Oase. In der Bibel wird Jericho manchmal auch die Palmenstadt genannt. Ich gehe davon aus, dass dort viele Palmen gewachsen sind. Also ein fruchtbarer Ort. Es ist ein wirtschaftlicher Ort gewesen, weil ganz viele Handelsstrassen dort durchgeführt haben. Und die Stadt war sehr bekannt gewesen für militärische Macht und Stärke, weil sie die Stadt unglaublich stark gebaut haben. Die Stadt ist befestigt worden mit einer Doppelmauer. Und darum hat das Volk Israel einen unglaublich grossen Respekt vor dieser Stadt gehabt. Es wird angenommen, dass die Stadt zu der Zeit von Josua eigentlich ziemlich klein war. Wir können davon ausgehen, dass dort vielleicht etwa 1000 Einwohner gelebt haben. Aber, wie gesagt, die Stadt war unglaublich befestigt. Das ist so eine Darstellung, die ich gefunden habe, wo man sich ungefähr vorstellt, wie die Stadt ausgesehen haben könnte. Es gibt noch andere Darstellungen, aber wichtig ist, es hat wie so zwei Mauern gehabt. Das heisst, wenn du die Stadt angegriffen hast und die erste Mauer durchbrochen hast und gemeint hast, jetzt hast du es erreicht, ist die nächste Mauer gekommen. Die war noch höher und noch dicker als die erste. Und vor allem sind dort oben die Soldaten gestanden, die dann noch beschossen haben von oben runter. Also eine Stadt, wo nicht wahnsinnig leicht zum Einnehmen ist. Zudem ist sie so gelegen, sie ist so ein bisschen auf einem Plateau gelegen gewesen, dass die Krieger auf dieser Mauer oben kilometerweit gesehen haben. Jetzt lesen wir also in Kapitel 6, Vers 1, die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Das war ihre Strategie gewesen, damit niemand die Stadt einnehmen kann. Sie ist zu, sie haben sich verbarrikadiert, sie haben sich zurückgezogen. Sie vertrauen auf ihre dicken Mauern, auf ihre fest verschlossenen Tore. Aber eigentlich haben sie trotzdem Angst, sie haben Respekt vor dem Volk Israel, weil sie gewusst haben, das Volk wird von einem mächtigen Gott geführt. Ich glaube, die meisten kennen die Geschichte recht gut. Und darum wollen wir heute nicht nur diese Geschichte anschauen, sondern uns überlegen, was meint denn die Geschichte für mich ganz persönlich? Und ich möchte dich herausfordern, stell dir die Frage, wo hast du vielleicht hier in deinem Leben solche Jerichos? Probleme, die dir den Weg versperren. Vielleicht am Arbeitsplatz. Vielleicht in der Familie. Vielleicht in der Gemeinde. Auch hier dürfen wir wissen, dass wenn wir auf unseren mächtigen Gott vertrauen, dass er die Jerichos kann aus unserem Leben rausnehmen. Ja, dass sogar die Jerichos Angst vor uns haben oder vor allem vor unserem mächtigen Gott. Vielleicht haben wir uns aber in unserem Leben in so Jerichos zurückgezogen. Wir befinden uns hinter den dicken Mauern. Wir haben uns verschanzt. Wir haben unsere Tore verschlossen, dass niemand mehr rein oder raus kann in unserem Leben. Egal, ob du vor mächtigen Mauern stehst oder die hinter mächtigen Mauern zurückgezogen hast, es ist wichtig, dass du trotzdem auf Gott hörst, auf seine Führung und auch bereit bist, das zu tun, was er dir sagt. Auch wenn es total unlogisch scheint. Denn so kannst du schlussendlich siegreich sein und kannst solche Mauern überwinden in deinem Leben. Beim Studieren von dieser Geschichte, ich meine, ich habe die Geschichte auch schon x-mal gehört, aber manchmal tut es gut, mal ganz genau herzuschauen. Ist mir immer wieder bewusst worden, wie unlogisch der Angriff für das Volk Israel hat müssen gewesen sein. Keine Ahnung, wie der Josua das geschafft hat, das ganze Volk aufzumachen und stillschweigend um die Stadt herumzulaufen. Und das 7 Tage. Also ich meine, einen Tag kann man ja das noch machen. Aber 7 Tage? Jeden Tag wieder diese sinnlose Aktivität. Normalerweise ist so eine befestigte Stadt längere Zeit belagert worden. Also das Volk hat sich um die Stadt herumgestellt und hat gewartet, bis dann in der Stadt das Essen ausgegangen ist. Meistens hat man die Belagerung auch kurz vor der Erntezeit gemacht, weil die Felder von dieser Stadtbewohner außerhalb der Stadtmauer waren. So konnten die Belagerer von den Felder von der Stadt profitieren und essen und die in der Stadt drinnen, dann ist das Essen ausgegangen. Aber nein, Josua macht ganz etwas anderes. Keine damalige Armee hat eine solche Strategie gewählt, wie das Volk Israels hier praktiziert hat. Es braucht also einen riesengroßen Glauben, um so etwas zu machen. Und vor allem braucht es eine Bereitschaft vom ganzen Volk, dass sie das umsetzen. Bereitschaft, sich zum Idiot zu machen. Stellt euch vor, was die Leute von dieser Stadt gedacht haben, wenn sie die Israeliten Tag für Tag gesehen haben, um die Stadt herumlaufen. Am ersten Tag haben sie vielleicht gedacht, wir müssen auf der Hut sein, irgendwo greifen sie an. Und vielleicht nach dem sechsten Mal haben sie gedacht, die spinnen doch einfach nur. Also sie haben sich ziemlich zum Idiot gemacht mit dieser ausweglosen Strategie. Vielleicht beauftragt Gott auch dich zu Sachen, die für dich absolut unlogisch erscheinen. Vielleicht fangen wir dann manchmal mit Gott an zu diskutieren und sagen, hey, das kann doch nicht deine Idee sein. Das kann doch nicht dein Plan sein. Es gibt vielleicht manchmal Sachen in deinem Leben, wo du den Eindruck hast, dass Gott von dir verlangt, wo du dir überlegst, was denken meine Kollegen, wenn ich jetzt das mache. Und trotzdem ist es unglaublich wichtig, dass wir Gott in diesen Situationen gehorsam sind. Weil dann werden wir seine Wunder erleben. Der Einsturz von der Stadt. Die entscheidende Aussage in diesem sechsten Kapitel steht am Anfang im zweiten Vers. Dort lesen wir, siehe, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Das sagt Gott dem Josua noch, bevor er ihm den krassen Auftrag hat gegeben, gibt er ihm eine unglaubliche Verheißung. Zuerst kommt also die Verheißung und dann eine klare Anweisung, wie er zu dieser Verheißung kommt. Und die Anweisung, die hat nichts mit Militärlogik zu tun oder mit strategischer Kampfführung. Schlimmer noch, die Anweisung von Gott lässt das mächtige Volk ziemlich doof aussehen. Mit ihrem Tatenlosen um die Stadt spazieren, zeigt das Volk, dass sie auf das Eingreifen von Gott wartet. Dass sie darauf vertraut, dass Gott die Verheißung lässt, in Erfüllung geht, dass er die Stadt in ihre Hände geben möchte. Es findet also keine Eroberung statt, wo durch militärisches Geschick oder Überlegenheit von dem grossen Volk Israel erklärbar wäre. Vielmehr soll Israel eine Woche lang immer wieder eine feierliche Prozession um die Stadt machen. Dabei sollen sie nichts anderes tun, als dass Priester die Hörner, die Schofarhörner blasen, dass sie so wieder Hörner waren, die sie als Signalhörner auch im Militär gebraucht haben. Die kriegstauglichen Männer die sollen vor den Priester hergehen. Dann kommen Priester, die einen tragen die Hörner, die anderen tragen Bundeslade. Bundeslade, haben wir schon letzte Sonntag gehört, ist Symbol für Gottes Gegenwart gewesen. Gott geht also mit ihnen mit. Gott bleibt nicht im Lager zurück und wartet, bis sie zurückkommen, sondern er läuft mit ihnen mit. Sozusagen das Zentrum von dieser Umrundung, von dieser Stadt. Nachdem die Israeliten am siebten Tag ganze sieben Runden um die Stadt gelaufen sind, heisst es in der Bibel ganz einfach, da fiel die Mauer um. Wie wäre es das Logischste von der Welt wäre? Und über das Umfallen von dieser Mauer ist in den Jahren seit dem Ereignis sehr heftig spekuliert worden. Eine geniale Geschichte in der Bibel mit einem spannenden Nebeneffekt und dann fangen die Leute an zu diskutieren, wie kann so etwas passieren. Die einen haben natürlich ganz einfach gesagt, das ist ein Märchen, wie die Bibel ist, eine gute, schöne Geschichte und nichts mehr. Andere denken, dass die Schallwellen von diesen Hörnern die Mauern haben zum Einstürzen gebracht. Es ist sogar wissenschaftlich getestet worden, ob so eine Mauer durch das Blasen von so Hörnern mit dieser Frequenz könnte einstürzen. Aber ohne Erfolg. Wieder andere haben gedacht, dass die Stadt durch ein Erdbeben eingestürzt ist. Und Josua ist einfach zufälligerweise zu dieser Zeit das siebte Mal um die Stadt gelaufen und zack ist die Stadtmauer durch ein Erdbeben eingestürzt. Und das haben natürlich die Wissenschaftler versucht, nachzuforschen und haben herausgefunden, dass zu dieser Zeit, wo ungefähr das passiert sein musste, die Erde nicht bebt hat. Wieder andere haben gedacht, dass es sich bei diesen Stadtmauern nicht um physische Mauern, sondern um psychische Mauern gehandelt hat. Und dass die Stadtbewohner, nachdem dass sie das Volk siebenmal haben gesehen, um die Stadt herumlaufen und das riesige Geschrei gehört haben, so innerlich zerstört sie, dass die einfach aufgegeben haben. Dann hat es einen christlichen Forscher gegeben, der hat behauptet, herausgefunden zu haben, dass bei den Ausgrabungen, dass er auf eingestürzte Mauern gestossen ist, die nicht nach innen gefallen sind, wie das üblich war bei einem Angriff, sondern nach außen. Und meint damit können erklären, dass Gott die Stadt hat müssen zum Einstürzen bringen. Ich denke, trotz dieser Spekulation oder vielleicht gerade darum, müssen wir zu der Erkenntnis kommen, dass Gottes Allmacht hier auf eine spezielle Art sichtbar geworden ist. Etwas, was ich glaube, Menschen nie so ausgedacht hätten. Die Mauern fallen nicht, weil die Priester so laut ihre Hörner blasen haben. Die Mauern fallen nicht, weil das Volk so heftig geschrien hat. Sie fallen nicht, weil ein natürliches Erdbeben sich ereignet hat. Sie fallen, weil Gott es so beschlossen hat. Wie wir es schon ein paar Mal gehört haben, Gott hat es einfach so wollen und darum ist es so passiert. Darum sollen die Israeliten auch nichts aus dieser Stadt rausnehmen, sondern die ganzen Wertsachen sollen sie Gott überlassen. Wir lesen im Josua Kapitel 6, Vers 17: Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Dem Bann des Herrn verfallen bedeutet etwas, was Gott geweiht ist. Also alles von dieser Stadt gehört Gott, weil Gott ja schliesslich die Stadt im Alleingang eingenommen hat. Wer etwas für sich nimmt, der greift nach etwas, was Gott gehört und wird der Strafe von Gott unterzogen. Wir machen noch einen kurzen Rückblick. Die Israeliten marschieren also 6 Tage ohne sichtbares Erlebnis, ohne zu wissen, ob irgendwann irgendetwas passiert, um die Stadt Jericho. Insgesamt spazieren sie 13 Mal um die Stadt herum. Das ist aktiver Glaube. Von dem hat Jonas schon vor 2 Wochen erzählt. Es reicht nicht nur zu glauben, dass das Eis vom See dich dreht, sondern die Glaube ist aktiv, wenn du es auch machst, wenn du auf das Eis dich getraust. Es reicht nicht, dass das Volk Israel nur denkt, Gott kann die Stadt einnehmen, sondern sie müssen das beweisen, indem sie bereit sind, 13 Mal um die Stadt herumzulaufen. Sicher kennst du auch Situationen, wo du dran geblieben bist, auch wenn du nicht gewusst hast, ob es funktioniert. Vielleicht hast du auch 13 Mal versucht und erst beim 13. Mal hat es funktioniert. Du kennst sicher auch Situationen, wo du treu geblieben bist, auch wenn sich nichts verändert hat. Wo du weitergebetet hast, auch wenn die Mauern vor dir sind, bleiben stehen. Wo du weiter nach Gottes Willen gehandelt hast, auch wenn es niemand beachtet hat. Was sind die Jerichos in deinem Leben? Gottes Wege sind oft für uns Menschen nicht ganz so leicht nachvollziehbar. Das Volk wandert 6 Tage lang jeden Tag einmal um die Stadt herum. Die Stadt war nicht gross. Also es war nicht eine riesige Aufgabe, um die Stadt herumzulaufen. Das war ziemlich sicher ein gemütlicher Spaziergang. Das kann man mal so machen. Aber wenn man dann schaut, dass sie am 7. Tag ganze 7 Mal, nachdem dass sie schon 6 Tage das sinnlos haben müssen machen, am 7. Tag 7 Mal um die Stadt haben müssen laufen, dann wird die Herausforderung doch schon ein bisschen grösser. Dann überlegt man sich schon, was macht das für einen Sinn? Das Volk Israel hat Respekt gehabt vor dieser Stadt. Und jetzt müssen sie das Hindernis, wo sie Respekt haben davon, 7 Tage lang von allen Seiten anschauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie von oben runter von den anderen Leuten von der Stadt verhöhnt worden sind in dieser Zeit. Und sie müssen das jeden Tag neu ertragen. Josua verlangt zudem von seinem Volk, in Vers 10 können wir das lesen: Schreit nicht, ja redet nicht einmal. Ich will keinen Ton von euch hören, bis ich euch befehle zu schreien, dann schreit. Auch das nicht ganz so angenehm. Also wenn sie wenigstens beim Spazieren miteinander hätten können austauschen, aber sie sollen kein Wort sagen. Und das ganze Volk macht einfach mit. Wir lesen nichts von murrenden Menschen. Wir lesen nichts von einer Gruppe, die gesagt hat, sorry, so etwas Idiotisches machen wir nicht mit. Wir demonstrieren, wir bleiben einfach im Lager zurückhocken. Sondern man kann davon ausgehen, alle haben mitgemacht. Wenn es so Menschen hat gegeben, die demonstriert haben, dann müsste man sie doch schon fast ein bisschen verstehen. Als ich das so gelesen habe, hat es mich irgendwo an die Corona-Zeit zurückerinnert. Wie viel sinnlose Zeug haben wir dort müssen machen? Die einen haben einfach mitgemacht, andere haben demonstriert. Ich verstehe beide Seiten. Hier ist es genau gleich gegangen. Irgendetwas Sinnloses, was so keinen Sinn macht. Und sie haben alle mitgemacht. Sie lassen sich jeden Tag mit dem Jericho konfrontieren. Ich wünsche mir manchmal, dass auch wir noch mehr den Mut haben, uns mit unseren Problemen von Gott zu konfrontieren. Die Probleme nicht einfach aus dem Weg räumen oder innen aus dem Weg gehen. Dann kommt die Situation noch dazu, das Volk hat nicht dürfen reden. Warum? Ich gehe davon aus, es könnte sein, dass sie gar keine Möglichkeit hatten, zu jammern oder laut ihren Zweifel auszudrücken. Man hat kein negatives Wort gehört, die ganze Zeit lang. Und dann überlegen wir, wie reagieren ich so in Situationen, die herausfordernd sind, wo vielleicht so ein Problem in meinem Leben ist. Wie schnell ist man doch dabei, irgendwelche negativen Sachen zu reden? Vielleicht auch Selbstzweifel haben, sich zu denken, ich bin einfach zu dumm. Oder vielleicht mit anderen zu vergleichen. Denken, also, wieso sollte ich? Die anderen machen es ja auch nicht. Und so weiter. So wünscht sich vielleicht Gott auch von dir, dass du einfach mal schweigst und den Weg gehst, den er dich führen möchte. Auch wenn es irgendwo durch sinnlos erscheint. Manche Mauern fallen erst dann, wenn wir aufhören, sie mit unseren Worten, vielleicht mit negativen, kritischen oder ungläubigen Worten zu stabilisieren. Was man auch muss sehen und was mich auch beeindruckt, die Bewohner von Jericho, die haben das Volk Israel auch kennt. Sie haben vom Auszug aus Ägypten gehört, sie haben von dem Durchzug durchs Rote Meer gehört, sie haben von ihren erfolgreichen Kämpfen gehört und auch gerade von dieser Durchquerung vom Jordan. Schon das ein sehr spannender Fakt. Ohne Handy, ohne Internet, ohne Fernsehen waren die top informiert gewesen. Zeigt auch wieder, dass die Stadt ziemlich fortgeschritten und lebendig war. Ich weiß nicht, ob die ihre Spionen unterwegs hatten, die das mitbekommen haben. Aber auch wenn das Volk Israel durch das Wissen Angst vor Israel hatte, hat Israel trotzdem den Auftrag von Gott ernst genommen und ist nicht einfach kopflos losgezogen und ist das Volk, das ja Angst hat, von ihnen überfallen. Sondern sie waren Gott gehorsam. Sie laufen ein Problem nicht weg, aber sie versuchen das Problem auch nicht auf eigene Faust zu lösen. Sie sind geduldig und sie sind gehorsam. Wie gehst du mit deinen Jerichos in deinem Leben um? Bist auch du bereit, geduldig zu sein und auf einen Moment von Gott zu warten? Oder bist du vielleicht manchmal übereifrig und denkst, ah, das packe ich ohne Gott? Bist du bereit, den Willen von Gott zu tun, auch wenn er für unser menschliches Denken unlogisch oder unsinnig erscheint? Und das erst noch ganz ruhig, ohne zu diskutieren, ohne zu jammern. Wenn wir das immer wieder tun, dann können wir erleben, wie Mauern in unserem Leben einstürzen. Mauern, die uns auf dem Weg hindern, um weiterzukommen. Mauern, die zwischen Beziehungen aufgebaut worden sind. Mauern, die uns blockieren, um Gott zu dienen. Im Hebräer Kapitel 11, Vers 30 bis 31 lesen wir: Durch den Glauben marschierte das Volk Israel 7 Tage lang um Jericho herum. Und die Stadtmauern stürzten ein. Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten, Gott zu gehorchen. Denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Alle Menschen aus dieser Stadt sind an diesem Tag umgekommen, ausser die Prostituierte Rahab mit ihrer Familie. Wir haben von dem schon vor 2 Wochen gehört, wo die Spionen die Stadt auskundschaftet haben. Die Prostituierte Rahab hat dann zumal die Spionen versteckt und hat ihnen das Versprechen abgenommen, dass sie am Leben bleiben darf, wenn die Stadt eingenommen wird. Es ist eigentlich für mich so ein bisschen wie ein Augenzwinkern von Gott. Irgendwo eine Ironie in dieser ganzen Geschichte. Die Frau, die mit ihrem Lebenswandel oder mit ihrem fragwürdigen Lebenswandel sich jetzt nicht unbedingt gerade qualifiziert hat für so etwas, wird verschont. Sie wird im Neuen Testament erwähnt. Sie kommt im Stammbaum von Jesus vor. Der Hebräerbrief erwähnt sie sogar ausdrücklich als Beispiel für vorbildlichen Glauben. Ich finde das wunderbar an dieser Geschichte. Egal, ob du vor einem Jericho stehst oder in einem gut verschlossenen Jericho dich befindest, dein Glauben und dein Vertrauen in Gott, in die Führung von Gott, ist entscheidend. Nicht das, was du bis dahin gemacht hast, nicht das, was du in deinem Leben erreicht hast, sondern das, zu dem du dich heute entscheidest. Du kannst dich noch so bemühen, den Sieg wirst du darum nicht erreichen, sondern Gott schenkt den Sieg. Gott lässt die Mauern nicht fallen, um uns zu beeindrucken, sondern er lässt die Mauern fallen, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Vertrauensvoll vorwärts. So heisst unsere Serie. Vertrauensvoll vorwärts heisst hier Gott gehorchen. Einfach mal still sein und erwarten, dass Gott handelt. Und Gott das überlassen, was ihm gehört. Ich möchte euch da dazu drei praktische Schritte mitgeben, die ihr vielleicht gerade heute oder in den nächsten Tagen könnt umsetzen, wo wir aus dieser Geschichte lernen können. Das erste ist, gang gehorsam einen Schritt. Wo fordert dich vielleicht Gott zu einem klaren, vielleicht auch unbequemen Schritt auf? Vielleicht macht der Schritt für dich nicht wirklich Sinn. Ich möchte dir ermutigen, gehen trotzdem. Und erwarte, dass Gott daraus etwas entstehen lässt. Das zweite ist, acht auf deine Worte. Wo fordert Gott dich zu einem klaren, aber unbequemen Schritt auf? Wo redest du über deine Situation oder über dich selber, über unsere Kirche oder über deine Mitmenschen? Wie redest du? Vielleicht möchte Gott, dass du einfach mal still bist und dabei sein Reden ganz neu kannst hören. Und das Dritte ist, räum gebannt aus deinem Leben aus. Gibt es vielleicht in deinem Leben Sachen, von denen du weißt, dass sie Gott nicht gefallen? Räum sie aus deinem Leben aus. Oder hast du vielleicht Sachen für dich beansprucht, die eigentlich Gott gehören? Gib die Sachen ganz bewusst Gott zurück. Und ich bin überzeugt, wenn wir so mutig Schritte gehen, dass Gott auch in deinem und in meinem Leben die Mauern fallen. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte von Jericho. Und manchmal ist es einfach so eine schöne Sonntagsschulgeschichte, die wir vielleicht schon lange kennen. Aber wenn wir genau heranschauen, dann enthält es eine riesige Herausforderung. Bereit sein, den Weg zu gehen, den du uns führst, auch wenn es für uns absolut keinen Sinn macht. Dir zu gehorchen, geduldig zu warten, auf unsere Worte zu achten, vielleicht einfach mal zu schweigen und dir zu reden und nichts für uns nehmen, was nicht uns gehört. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du uns hilfst, dass wir von dieser Geschichte lernen können. Und dass wir selber erleben können, wie du in unserem Leben lässt Mauern fallen, die uns den Weg versperren, wo wir uns vielleicht zurückgezogen haben und sicher fühlen. Dass wir dir vertrauen können und mit dir Wunder erleben können. Amen.